Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Albrecht von Locke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Wir haben gedacht, wir gratulieren mal. Und zwar so in der richtigen Tonlage. Wir feiern heute nämlich Geburtstag, 75 Jahre CDU. Ich habe gedacht, dieser Sound passt ganz gut zur CDU, oder?
Ja, amüsant. Der ist ja fast schon ironisch für eine Partei, die so staatstragend angefangen hat. Der erste Aufruf dem deutschen Volk gefasst. Deutsches Volk war es überschrieben vor 75 Jahren. Man muss immer bewusst machen, vor noch der Gründung des Grundgesetzes. Also insofern haben sie quasi jetzt schon die Merkelsche Wende voll mit intoniert. Das war ja eher launig, ironisch. Also damals war es anders.
Die CDU feiert nicht alleine, will ich an dieser Stelle gleich schon sagen. Die Charta der Vereinten Nationen, auch die heute 75. Albrecht von Lucke, auf welche Party würden Sie denn lieber gehen?
Naja, ich meine, die Party der Vereinten Nationen fällt leider aus. Und das ist das vielleicht viel Dramatischere. Da gilt es viel mehr zu feiern, denn wir spannen ja den Bogen, wenn ich so sagen darf. Anfangs vielleicht mit der CDU, aber die Vereinten Nationen, wenn wir ins Internationale gehen, wären heute eigentlich weit mehr zu befeiern, denn sie sind notwendiger denn je. In dieser Zeit der Corona-Zerspaltung der Welt wäre die Idee der einen Welt, der Weltgemeinschaft, gemeinsamer Lösungen so dringlich, wie sie es nie war. Und leider ist sie nicht da. Sie fällt aus und das ist ein Teil des Weltproblems. Also das würde ich gerne befeiern.
Gut, aber dann gehen wir trotzdem erstmal zur Party der CDU. Natürlich kritisch begleitet von uns. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu einer Stunde Radio oder 30 Minuten Podcast. Schönen guten Tag. 75 Jahre CDU, das ist unser Thema. Die Christlich-Demokratische Union wurde heute vor 75 Jahren gegründet in den Trümmern Berlins 1945. Liebe CDU, alles Gute zum Geburtstag, schreiben heute sogar die beiden Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck in der FAZ. Und jetzt weiß ich von Ihnen schon, dass Sie sich darüber richtig geärgert haben.
Nein,
aber ich weiß noch nicht, warum.
Ich sag Ihnen, warum. Nein, ich habe mich nicht mal geärgert. Ich fand es höchst amüsierlich, um es deutlich zu machen. Die CDU wird momentan ja eingedeckt von großen Oden an die Freude, wenn ich so sagen darf. Das ist auch kein Wunder. Die CDU hat das große Glück, dass sie noch einmal einen ungeheuren Imagewechsel erlebt hat. Nachdem Angela Merkel in der Flüchtlingskrise quasi die böse Schwiegermutter wurde, die CDU nicht mehr Sicherheit ausstrahlte, ist sie plötzlich in der Corona-Krise wieder zurück, wie es nie vorstellbar gewesen wäre. Wir müssen uns bewusst machen, noch vor einem Jahr, und das ist das Interessante, waren die Grünen Kopf an Kopf mit der CDU. Wir haben Umfragen gehabt vor genau einem Jahr, wo Robert Habeck als zukünftiger Kanzlerkandidat galt. Jetzt sind die Grünen, ist die SPD deklassiert. Die CDU liegt bei 40%. Grüne, SPD kommen zusammen nicht einmal auf 40%. Das heißt, unter normalen Umständen ist eigentlich der zukünftige Kanzlerkandidat der Union auch der Kanzler. Und jetzt kommt dieser, und das ist so bemerkenswert, Sie fragen, dieses Ständchen der Grünen. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das schreiben Annalena Baerbock und Robert Habeck. So wie wir immer schon etwas wollten, seid ihr immer schon etwas gewesen. Ihr seid so etwas wie die institutionalisierte Regierungspartei. Die Grundversorgung im Kanzleramt, das Bayern München der Politik.
Ja,
so.
das
und da
so,
sage ich einfach, da kann man jetzt böse sagen, die Grünen.
Die junge Generation schreibt den Eltern einen netten Brief.
Ja. Das ist nicht nur nett, das ist die Aufgabe des Wahlkampfes. Ja. Wenn ich es so überspitzt formuliere, ist das doch, ich meine, muss ich mal vorstellen, eigentlich sind die Grünen die Partei, die noch als die Herausfordererpartei gilt. Deswegen ist es ja gut gemeint, manches ist dann aber auch nicht gut gemacht, bekanntlich, wenn eine Partei, die eigentlich noch immer den Anspruch haben muss, der Herausforderer zu sein, in dieser Situation bei aller Berechtigung auch der Anerkennung, also der ganze Text ist durchtränkt von Anerkennung, dann sagt, ihr seid das Bayern München der Politik.
Ja.
Dann muss Herr Söder, der sowieso, wie ich meine, Ante Porter, muss eigentlich sich nur noch Bayern München auf die Stirn schieben und weiß, im nächsten Jahr machen wir den 9. Meistertitel dicht und dann ist die Sache gelaufen.
Sie meinen, da spielt man dann gar nicht mehr auf Meisterschaft, sondern eigentlich nur noch auf Europa Platz. League. Es gibt aber auch andere Stellen.
Ne? Ja, die müssen Sie suchen.
Heute ist ja auch Geburtstag. Das ist ja auch so der Moment, wo man eher die netten Sachen betont. Aber da steht zum Beispiel auch, mehr als jede andere Partei in Deutschland schaut ihr vor allem auf die Welt, wie sie ist und weniger auf die Welt, wie sie sein könnte.
Selbst das ist ein Kompliment.
Das ist aber natürlich eigentlich auch sozusagen politisches Angebot. Ihr seid Sachverwalter, macht ihr auch nicht schlecht. Vision gibt es weder bei Helmut Schmidt noch bei euch,
der musste bei uns. Die Grünen mussten unter Schmidt bekanntlich zum Arzt gehen. Das war der Gründungsmovens der Grünen, als Schmidt sagte, wer Vision hat, geht zum Arzt. Da sind die Grünen gegründet worden, wissen wir. Aber der Punkt ist doch der. Der ganze Text ist durchtränkt von einer großen Anerkennung. Die ist ja übrigens auch berechtigt, um es nochmal deutlich zu sagen. Die CDU, und das sagen die Grünen in dem Text, ich kann das ja auch nur unterstützen, die sagen, ihr wart ein Stück weit die Selbstverständlichkeit des Regierens. Ihr wart pragmatisch. Wir mussten es lange lernen, dass es einen Wert von Pragmatismus gibt, dass es einen Wert des Regierenwollen gibt. Und. Es ist also durchtränkt von einer Anerkennung dieser großen Leistung, dass von den mittlerweile 75 Jahren der Bundesrepublik 50 von CDU.
Herr von Lucke, wenn man das mal löst, von den Grünen jetzt und diesem FAZ-Text. Das ist ja auch in der Tat etwas. Ne? Ich habe heute Morgen gedacht, die CDU, das ist sowas wie Politik made in Germany. Das ist so so grundsolide. Die CDU nimmt ja auch für sich zu Recht in Anspruch, die erfolgreichste Regierungspartei nicht nur Deutschland zu sein, sondern Europas, weil sie es halt auch immer wieder hingekriegt haben. Und ich habe mich schon gefragt, was ist da eigentlich die Methode? Ist das im Prinzip die Vorwegnahme der großen Koalition eigentlich innerhalb einer Partei, dass man so viel integriert, Politik immer sozusagen gerade so in der notwendigen Dosis nach vorne macht, aber niemals zu viel Veränderung?
Absolut. Das ist genau das Erfolgsrezept der Union gewesen. Immer. Es war eine Sammlungsbewegung. Das Neue dieser Union war ja CDU. Die drei Begriffe, das Demokratische der Mitte können wir weglassen, das war die Antwort auf den Faschismus, den Nationalsozialismus. Da war klar, das wollten alle sein. Aber was neu war, war das C für die Gemeinsamkeit von Katholiken und Evangelischen. Mhm. Das heißt die Überwindung des Zentrums der alten Vorgängerpartei, die übrigens auch genau in diesem Jahr 75 Jahre wurde. 45 war das Zentrum 75 Jahre alt geworden, 1870 gegründet mit der Reichsgründung. Dann jetzt aber der neue Schritt. Wir sind die Vereinigte Partei aller, und jetzt kommt das Interessante, aller Christen im Lande. Denn das Interessante war, das war eine Gründung, und da kommt das ganze Pathos damals her, christliches Menschenbild, das war noch vor dem Grundgesetz. Es gab noch keine gemeinstiftende Idee. Das, was wir heute als Verfassungspatrioten uns alle auf dem Boden des Grundgesetzes stehend begreifen, nämlich das Grundgesetz als die eigentliche Identität, gab es nicht. Deshalb fiel diese CDU auf das Gemeinsame des Christentums. Und das Dritte, und das machte so interessant, es war eben die Union. Es war der Gedanke, nicht nur Partei, vor allem auch nicht Weltanschauungspartei zu sein, sondern im weit größeren Sinne die Union über Klassen überwinden, Schichten überwinden und so weiter und so fort. Und dem, und deswegen will ich ja nur sagen, natürlich, der Text der Grünen hat ja völlig recht. Es dürfen bloß nicht zwei Grüne unbedingt schreiben, die einfach anerkennen, hier gibt es eine klassische Regierungspartei in dem Lande, und ich sag mal ganz hart gesprochen, und das ist ja die Lage, ganz hart, ich mache es polemisch, es fallen gegenwärtig andere Regierungsführer, Kanzlerparteien aus. Das ist hier gewissermaßen ein Bewerbungsschreiben der Grünen, ich sag's mal sehr zugespitzt, um die zweite Stelle als Juniorpartner in einer schwarz-grünen Koalition. Anders kann man das gar nicht lesen. Und es ist leider wahrscheinlich die völlig realistische Betrachtung der gegenwärtigen Lage.
Das ist der neue grüne Realismus. Das Interessante ist, dafür haben wir jetzt aber nur noch ein paar Sekunden, 75 Jahre zurückblicken, wenn wir nur mal wagen, ein Jahr nach vorne zu blicken.
Ja, gerne.
Die CDU nach Angela Merkel.
Ja, und das ist das Spannende. Sie sagen genau den entscheidenden Punkt. Die CDU feiert ja heute. Sie hat aber ein großes Problem. Sie war nämlich immer nur dann stark, wenn diese Partei auch eine starke Führung hatte. Und diese starke Führung hat die Partei in drei großen Phasen gehabt. Adenauer, Kohl, Merkel. Figuren, die einen absoluten Machtwillen hatten. Und dieser Machtwille und diese Stärke fällt natürlich in der gegenwärtigen Führung oder Nachführung. Wir haben ja interessanterweise eine Parteiführerin, über die keiner spricht. Das ist ja nicht Angela Merkel. Die ist zwar die vermeintliche Parteiführung, sie ist noch Kanzlerin, aber sie ist natürlich längst weg. Die Parteiführerin, über die keiner spricht, ist Annegret Kramp-Karrenbauer.
Weil sie sich selbst aus dem Spiel genommen hat.
Sie hat sich aus dem Spiel genommen, war aber auch zu schwach, um es klar zu sagen, hat zu große Fehler gemacht. Und die drei, die jetzt in Rede stehen, Herr Laschet, Herr Merz, und Herr Röttgen sind alle auch keine starken Führer. Das hat die Corona-Zeit gezeigt, wo zwei völlig ausfallen. Herr Merz war selber krank, musste sich zurücknehmen. Röttgen spielt eigentlich sowieso innenpolitisch keine Rolle, ist eigentlich ein Zählkandidat. Und der dritte, Herr Laschet, hat so große Fehler gemacht, dass das große Problem der CDU natürlich ist. Und das ist ein Stück weit auch das Dilemma gegenwärtig, dass die große Stärke dieser Partei momentan mit einer starken Figur an ihrer CDU-Spitze nicht beantwortet wird.
Und aus all dem, was Sie sagen, höre ich schon einen anderen Namen heraus in der Betonung. Albrecht von Lucke, lassen Sie uns beim nächsten Mal ausführlich über Markus Söder sprechen. Denn an dieser Stelle machen wir das jetzt nicht. Es gibt ja Konkurrenz für diese alte Tante CDU, nicht nur von Grün, von Links, nämlich noch die, wenn man das jetzt nach Jahren sieht, immer noch junge AfD, die sich aber gerade vor allem selbst zerlegt. Wir schauen auf die Themen dieses Tages gemeinsam mit dem Politologen und Juristen Albrecht von Lucke. Und können dabei beobachten, wie die AfD weiter schlingert. Heute trifft sich in Suhl der Bundesvorstand, der ja den brandenburgischen Landeschef Andreas Kalbitz erst vor kurzem mit knapper Mehrheit zum Nichtmitglied erklärt hat, wegen einer Mitgliedschaft in einer mittlerweile auch verbotenen Neonazi-Organisation. Das ist juristisch erstmal gescheitert, also diese Annullation der Mitgliedschaft. Und jetzt ist die Frage, und die gebe ich gleich mal weiter an unseren Mann vor Ort in Suhl, an den Korrespondenten Henry Bernhard. Um 10 Uhr, wenn ich richtig informiert bin, ist es heute losgegangen. Hat denn jetzt Andreas Kalbitz ganz normal teilgenommen an diesem Führungskreis der Partei in Suhl?
Ja, Andreas Kalbitz nimmt ganz normal teil und das zeigt ja auch die wirklich absurde Situation in dieser Partei gerade, dass alle Mitglieder, die da drin sitzen im Bundesvorstand, nicht genau wissen, ob Kalbitz jetzt eigentlich Mitglied der Partei ist oder nicht momentan. Denn es gab ja jetzt noch die Eilentscheidung vom Bundesschiedsgericht der Partei, die seinen Eilantrag wiederum zurückgewiesen hat, den von Kalbitz, der also sagte, der Ausschluss ist gültig. Das Landgericht Berlin wiederum hat gesagt, der Ausschluss ist nicht gültig. Also man weiß nicht genau. Und Parteichef Meuthen sagte heute Morgen auch, er wird ganz normal teilnehmen. Und wir werden bei den Abstimmungen sozusagen genau gucken, wer wie abstimmt. Möglicherweise müssen danach dann die Juristen sagen, welche Stimme dann gegolten hat und welche nicht, wenn man dann später weiß, ob er heute Mitglied gewesen sein wird oder nicht.
Interessante grammatikalische Konstruktion, die Sie da an den Tag legen müssen, Henry Bernhard. Albrecht von Lucke, ich schaue in Ihre Richtung. Das ist juristisch vertrackt. Wir wissen das auch so. Parteiausschlüsse sind für Parteien meistens keine einfachen Dinge. Wenn nötig, gehen wir auch noch mal auf die Details ein. Aber vielleicht mal die grundsätzliche Frage mit Precht. Wer ist die AfD und wenn ja, wie viele?
Ja, genau, das ist der entscheidende Punkt. Und es geht genau um diese Frage. Die rechtliche Auseinandersetzung ist, sage ich mal, eine Stellvertreterdebatte, ein Stellvertreterkrieg auf dem rechtlichen Terrain, aber der eigentlich um eine ganz andere Frage natürlich kreist. Es geht im Kern um die Frage, auch ein Stück weit, wer wird in Zukunft für die AfD sprechen? Denn ich wage die Prognose, dass dieser Streit, der ja mitten durch den Bundesvorstand geht, wo ja Herr Kalbitz nicht alleine ist, sondern an der Seite von ihm steht Herr Gauland, steht der andere Parteivorsitzende Chrupalla. Es ist also die größere Riege der Prominenten absolut gegen Herrn Meuthen. Es ist der große Kampf um die Frage, wie wird die AfD in Zukunft beieinander sein? Denn ich könnte mir kaum vorstellen, dass dieser Riss, der jetzt zwischen dem Höcke-Lager, also das ist ja der Kalbitz-Flügel, der auch als solcher genannt ist, Flügel, Höcke, der Flügel um Höcke und Kalbitz, der steht fundamental dem Meuthen-Lager gegenüber. Und eigentlich ist nicht vorstellbar, dass wie auch immer dieser Streit ausgeht, diese beiden Fraktionen in Zukunft miteinander werden auskommen können. Das heißt, der eigentliche Streit geht um die Frage, wer ist danach eigentlich die AfD? Ist es der rechte, der rechtsradikale Teil, Kalbitz-Höcke? Oder ist es der moderat rechte Teil, neoliberal vielleicht ein Stück weit, um Meuthen und Co. West, also stärker West betont. Das ist die Frage und das ist der Streit.
Und das ist die Frage, die ich mal an Henry Bernhard weitergebe, der ja für uns sehr intensiv diese AfD beobachtet. Eine Frage, ich vermute mal, die Antwort darauf ist noch nicht ausgemacht.
Die ist noch nicht ausgemacht, denke ich mir. Aber ich glaube nicht, dass sowohl für Meuthen und für Kalbitz Platz in dieser Partei sein wird. Einer von beiden wird das Ganze politisch nicht überleben, würde ich mal sagen. Denn das ist ein enormer Richtungsstreit. Und ob die Partei sich spalten wird, das glaube ich nicht so recht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es wie bei den letzten beiden großen Wechseln damals nach Lucke und nach Petri wieder zu einem Rechtsruck in der Partei kommen wird. Also ich vermute, also damit impliziere ich ja auch, dass ich vermute, dass Kalbitz das überleben wird in der Partei.
Also dann eher als Meuthen, weil wenn Sie sagen, es kann nur einen geben.
Ja, als Meuthen, genau.
Es ist natürlich interessant, diese Frage, ob es offenbar unvermeidbar ist für die AfD, aber ob es doch politisch und strategisch klug ist, diese Zuspitzung, die jetzt vor allem Parteichef Meuthen sucht. Die Variante von Alexander Gauland war ja immer, diese gärende Masse zusammenzuhalten. Auch mit allen Widersprüchen, weil er wusste, sonst zerlegt es uns so sehr, dass wir am Ende auch möglicherweise keine Wahlen mehr gewinnen.
Ja, und das ist genau der große entscheidende Unterschied zu den Abgängen von Frauke Petri oder von Bernd Lucke. Wenn heute der Meuthen-Trupp, sag ich mal, verliert und eigentlich ist selbst, wenn Meuthen in der rechtlichen Auseinandersetzung gegen Kalbitz gewinnt, die Vorstellung, dass er in Zukunft mit Herrn Chrupalla, mit Herrn Gauland und Co. noch einvernehmlich wird zusammenarbeiten können, mit Herrn Höcke gar nicht zu reden, der ihn bereits als Verräter denunziert hat. Das ist eine absurde Vorstellung. Also selbst die Vorstellung, dass dann Meuthen gehen muss, bedeutet natürlich, dass er einen ganz großen Teil der AfD mitnimmt. Und was Henry Bernhard anspricht, wofür durchaus einiges spricht, dass die AfD noch weiter nach rechts ruckt. Man kann sich dann allerdings gar nicht mehr vorstellen, wo sie dann noch rechts rauskommen soll, sage ich jetzt mal zugespitzt. Also der Flügel quasi nur noch alleine bleibt. Wie der Verfassungsschutzchef in Brandenburg sagt, der Flügel ist schon, wie sagt er der so schön, ist schon der ganze Vogel im Osten. Wenn das für die gesamte Bundespartei gilt, dann bedeutet das natürlich, dass wir es im Gänze mit einer rechtsradikalen Partei zu tun haben. Und dann wird Herr Meuthen nicht der Einzige sein, der diese Partei verlässt. Dann nimmt Herr Meuthen einen großen Teil dieser Partei, nicht nur im Westen, sondern in Teilen auch des Ostens mit. Und dann haben wir es mit einer anderen AfD zu tun, die dann weit näher bei der NPD ist und die dann letztlich auch das bürgerliche Mäntelchen endgültig verliert. Und das ist natürlich eine Existenzfrage für diese AfD. Das hat Gauland immer erkannt. Gauland hat nämlich genau gewusst, ich brauche auf der einen Seite das bürgerliche Mäntelchen von Herrn Meuthen, aber Herr Gauland war genauso skrupellos zu sagen, ich will die Rechtsradikalen im Osten genauso behalten. Und das hat Meuthen gesprengt und deswegen, glaube ich, geht es hier wirklich um die Existenz auch der AfD als einer noch irgendwie bürgerlich bemäntelten Rechtspartei und um die Frage, ob sie letztlich gänzlich rechtsradikal wird.
Henry Berner, dann Sie vor Ort in Suhl, die Frage ganz kurz noch zum Schluss. Gibt es heute Entscheidungen, wo man zum Beispiel so etwas schon ablesen könnte, oder wird das heute eher sozusagen der Versuch sein, das ein bisschen zu ummänteln?
Also Meuthen sagte heute, wir werden über das Thema heute nicht reden, denn jetzt müssen erstmal die Gerichte bzw. das Parteischiedsgericht darüber urteilen und wir werden hier vernünftig miteinander reden und dieses Thema ausklammern. Das einzige Interessante, was heute entschieden wurde, was auch schon als Pressemitteilung rausgegangen ist, dass die AfD darauf verzichten wird, in Berufung zu gehen in den Parteispendenskandal, den ja Meuthen ausgelöst hat, und die Partei wird jetzt knapp 270.000 Euro an die Bundeskasse Strafzahlung leisten dafür. Und da hat ja Meuthen auch kräftig Gegenwind bekommen in seiner Partei, auch im Bundesvorstand, weil ihm das mehr oder weniger persönlich vorgeworfen wird, dass diese Partei jetzt auch diese hohe Summe zahlen muss, weil Meuthen damals im Wahlkampf einen großen Fehler gemacht hat.
Henry Bernhard, vielen Dank für diese Information, diese Einschätzung nach Suhl. Albrecht von Lucke, wir schauen weiter auf die Agenda dieses Tages von Suhl zur Sau, das Tier- und Menschenwohl in den Schlachthöfen. Ja, seit Tagen reden wir über die Zustände auf Schlachthöfen und ich habe gerade dieser Tage eine Hörerinnen-Nachfrage bekommen. Wo bitteschön ist eigentlich die zuständige Ministerin Julia Klöckner, CDU, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, das ist ihr Ressort. Und jetzt kann ich Ihnen und auch allen anderen zumindest sagen, in knapp 3 Stunden wird Julia Klöckner in Düsseldorf sein, um dort die Fleischbranche einzunorden. Ja, das ist wahrscheinlich schon der Wunschgedanke, Albrecht von Lucke. Es gibt viele Kritiker, die an dieser Stelle schon sagen, dieser einmal mehr als Gipfel titulierte Veranstaltungsreigen ist im Prinzip nichts anderes als eine Showveranstaltung. Was muss denn passieren, dass es mehr als das ist?
Naja, der Begriff Einnorden, den Sie schön gewandt benutzt haben, der ist bisher im Falle von Frau Klöckner nicht so einschlägig gewesen. Und das, was jetzt gegenwärtig natürlich die große Chance ist, das Fenster, Window of Opportunity, was man fast sagen kann, dass wir im Zuge von Corona plötzlich die absolute Haltlosigkeit des Zustandes erleben. Und es ist ja interessanterweise auch die Chance, Ernährung branchenübergreifend auch wirklich mal vom Beginn bis zum Ende zu diskutieren und alle an den Tisch zu holen, die beteiligt sind. Also von den Landwirten, aber dann vor allem auch vom Einzelhandel, von den Fleischereibetrieben, von all denen, die uns Preise offerieren durchaus. Übrigens müssten die Verbraucher dann auch am Tisch sein, die genau allzu bereit sind, diese Preise dann auch als Minimalpreise zu bezahlen. Also dieses ganze System wirklich von vorne zu durchleuchten und auch kenntlich zu machen, dass dieser ganze Irrsinn immer billigerer Preise, eines Überbietungswettbewerbs, auch gerade übrigens im Einzelhandel, wo die ganz großen Multis von Edeka, Rewe und wie sie alle heißen, Norma, Netto, Aldi, sich quasi Lidl, jedes Wochenende, Aldi, Lidl, man kann sie ja gar nicht aufhören, aber sich jedes Wochenende einen neuen Überbietungswettbewerb leisten, um damit die Fleischpreise immer weiter zu reduzieren, diesen Irrsinn jetzt zu packen und damit bessere Verhältnisse zu schaffen, das wäre aller Ehren wert, von Frau Klöckner das leisten könnte.
Ich musste vorhin aufhorchen, als ich ein Statement von Julia Klöckner, der Landwirtschaftsministerin, gehört habe, wie sie so die Prioritätensetzung hat. Hören wir gerade mal.
Es gibt einmal eine Abgabeforderung, es gibt eine Umlageforderung, es gibt eine Mehrwertsteuerforderung. Und es macht immer Sinn, vom Ende her zu denken, was kommt wirklich beim Landwirt an?
Ich musste lachen. Als ich gehört habe, es macht immer Sinn, vom Ende her zu denken, sagt sie, was ist gut für die Tiere, was ist gut für die Beschäftigten. Aber nein, sie sagt, was kommt beim Landwirt an? Ist das vielleicht das Grundproblem auch christdemokratischer Landwirtschaftspolitik, dass das immer der erste Fokus ist?
Ja, das ist ein Teil des Problems, denn Sie haben natürlich völlig recht, das, was mal die Landwirtschaft war, wir haben ja gerade auch über die 75 Jahre Gründungszeit der CDU gesprochen, ist natürlich ein Faktor geworden, der eigentlich prozentual an der Bevölkerung betrachtet fast zu vernachlässigen ist.
Ich glaube, wir sind so bei 1%.
1%, das ist also gar nicht vergleichbar, wenn man sich überlegt, was anfangs zu Beginn der Bundesrepublik, übrigens auch in breiter Masse in Nebenerwerbstätigkeit, wie viele Menschen haben sich damals noch also Kuh und Schwein gehalten, um auch überhaupt über die Runden zu kommen. Also dieser Faktor ist ein Stück weit zu vernachlässigen. Ich würde aber trotzdem an dem Punkt sogar Frau Klöckner ein Stück weit in Schutz nehmen, insofern, als natürlich die Frage, was beim Landwirt ankommt, eine entscheidende auch für das Tierwohl ist. Das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube schon, dass die Frage, und das hat sie schlecht formuliert, ich würde aber schon sagen, nur wenn der Landwirt, ganz hart gesagt, mehr Geld bekommt für das, was er erwirtschaftet, wird es auch den Tieren besser gehen, weil dann wird er bereit sein und in der Lage sein, den Tieren bessere Verhältnisse zu schaffen. Das müsste man allerdings dazu sagen. Und das kommt dabei zu kurz. Deswegen ist das vielleicht, ich teile das übrigens auch unter, können wir ja nochmal aufnehmen, auch unter christdemokratischen Gesichtspunkten, sollte tatsächlich das Tierwohl, sollte überhaupt das Mensch-Natur-Verhältnis, gerade vor dem Hintergrund der Schlachtsituation, der Verhältnisse jetzt bei Tönnies und anderen, er ist ja keineswegs alleine, sollte diese neue Debatte um die Frage, in welchem Verhältnis stehen wir alle eigentlich zur Natur, sie sollte viel grundsätzlicher sein. Und da würde man sich von Frau Klöckner in der Tat mal ein bisschen mehr als, wir haben es ja schon gesagt, Umlage, Abgabe und Mehrwert wünschen. Da könnte ein bisschen mehr Vision, Sie haben es am Anfang gesagt, auch nicht schaden.
Noch sind nicht überall Sommerferien, aber die ersten Bundesländer haben schon begonnen und damit ist ja auch die leidige Homeschooling-Phase erstmal vorbei. Aber wäre ja klug, mal darüber nachzudenken, was folgt eigentlich aus diesen Corona-Erfahrungen, was die Schulen und die Digitalisierung angeht. Und genau diesen Gedanken macht sich heute die Bundesschülerkonferenz in Berlin. Was da auf dem Tisch, oder sollte ich jetzt besser sagen, auf dem Tablet liegt, dazu kriegen wir Input. Mein Gast, der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke und ich, und zwar von meinem Kollegen Max Kuberl. Worum geht's denn da?
Ja, es geht darum, dass sich die Bundesschülerkonferenz ein Wochenende lang zu einer Klausurtagung hier in Berlin trifft und darüber diskutieren will, was denn nun in Sachen Digitalisierung des Unterrichts aus Corona folgt.
Und das ist jetzt erstmal ganz offen, also das ist erstmal die Frage, oder gibt es da auch schon so erste Ankerpunkte?
Nee, das ist tatsächlich noch ganz offen. Die wollen herausfinden, was man aus Corona lernen kann. Und darüber habe ich vorab mit Torben Kraus gesprochen.
Ziel ist es bei uns jetzt auch, die beste Lösung aus 16 Ländern herauszunehmen und versuchen auch natürlich bundesweit einheitliche Lösungen nach vorne zu bringen. Es geht vor allem jetzt auch darum zu evaluieren, was lief in den letzten Wochen gut, aber vor allem auch Ideen und Forderungen jetzt für die Zukunft zu erarbeiten.
Genau, Torben Kraus ist Pressekoordinator bei der Bundesschülerkonferenz, 18 Jahre alt. Und hat im Grunde das Programm umrissen, was Sie am Wochenende so vorhaben.
Ich meine, das klingt ja schon mal so an, Albrecht von Lucke, wenn man so diesen Vergleich macht, Best Practice 16 Bundesländer, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, irgendwer wird es gut gemacht haben.
Ja, zumindest werden es einige an manchen Stellen gut gemacht haben, andere an anderen. Also insofern ist das ja ein sehr vernünftiges Herangehen. Ich finde vor allem eines sehr interessant. Man merkt auch, wie die Bundesschülerkonferenz plötzlich natürlich mit einer völlig anderen Agenda es zu tun hat. Ich weiß, dass die Planung noch im letzten Jahr ganz klassisch auch beeindruckt von den großen ökologischen Debatten Fridays for Future natürlich ganz stark auch auf die Frage abstellte, wie kommen wir mit diesem Thema Ökologie zurande? Wie können wir das auch politisieren? Plötzlich ist das Thema Digitalisierung, was so fundamental natürlich auch die Schullandschaft verändert, hat, voll im Mittelpunkt. Und es ist natürlich völlig richtig, dass dort Chancen wie auch Risiken diskutiert werden, denn auf der einen Seite ist wahrscheinlich so etwas wie ein fast schon revolutionärer Sprung vonstatten gegangen. Das Homeoffice, wie wir es in dieser Weise ja nie hatten in der Republik, hat für viele Chancen eröffnet, hat natürlich aber auch andererseits die enorme Spaltung in der Schülerschaft zwischen sozial Schwachen, die diese Möglichkeiten zu Hause weder räumlicher Art haben, geschweige denn in der Unterstützung durch ihre Eltern und auch nicht in der Ausrüstung, natürlich noch einmal deutlich gemacht. Also die soziale Frage bricht hier auch noch mal ganz vehement auf und das wird die Schüler mit Sicherheit auch sehr stark und Schülerinnen sehr stark betreffen.
Ich finde es ja immer spannend bei diesem Stichwort Digitalisierung, bei diesem großen Pudding, der da an die Wand soll, mit dem Nagel idealerweise. Was steckt da eigentlich alles drin? Also wir haben jetzt die großen Klagen gehört überall, was jetzt einfach mal die banale Ausstattung angeht, also Infrastruktur, Geräte, Tablets und so weiter und so fort. Aber es ist ja wahrscheinlich auch mehr als das, sondern wirklich auch die Frage nach Lern- und Lehrkonzepten.
Es sind Lerntechniken, es sind Lernplattformen, die dahinter stehen und natürlich auch die Beteiligung der Lehrer. Wie soll die dann am Ende aussehen? Was können die Lehrer noch unterstützend tun und wie viel Kontakt haben sie mit den Schülerinnen und Schülern während dieser Lernphasen?
Okay, also es ist revolutionär, man muss sich das schon bewusst machen. Es wird ja in dieser ganzen Debatte, übrigens auch von Hirnforschern und vielen anderen, die Frage aufgeworfen, ist das eine Möglichkeit, unsere ganze alte Tradition des Präsenzunterrichtes, der Gegenwart von Lehrern, der ständigen auch Präsenzpflicht grundsätzlich in Frage zu stellen? Und das ist natürlich etwas, was die Schülerinnen und Schüler enorm betrifft. Ich bin mir noch nicht mal übrigens sicher, aus den genannten Gründen, wir haben das ja auch erlebt, ob nicht es unter Schülerinnen und Schülern ein weit größeres Interesse daran gibt, die Schule als öffentlichen gemeinsamen Raum wieder regelrecht zurückzuerobern. Denn wir haben ja wie selten zuvor erlebt, dass Schülerinnen und Schüler plötzlich sagten, ich möchte unbedingt wieder in die Schule, ich möchte raus aus der Isolation. Also da sind ungeheure gesellschaftlich relevante Fragen und vielleicht deswegen ein auch neuerdings ganz umkämpftes Feld.
Also ganz viel nimmt die Bundesschülerkonferenz heute auf, ab heute mit der Klausurtagung. Max Kuberl, Sie recherchieren das Thema heute für uns auch mit Blick auf den Tag, 17 Uhr. Was werden wir dazu hören?
Ja, da kommt einer der Vertreter der Bundesschülerkonferenz nochmal zu uns ins Haus und wir werden das dann vertiefen.
Bin mal gespannt, was wir da hören. Vielen Dank an Sie beide. Auch das ist eine Nachricht dieses Tages. Ein russisches Gericht hat den Regisseur Kirill Serebrennikov in einem Verfahren schuldig gesprochen, einem umstrittenen Verfahren. Das Strafmaß ist noch nicht festgelegt, es war auch erwartet worden. Albrecht von Lucke, ich schicke das mal vorweg, bevor wir auch vielleicht über größere internationale Zusammenhänge sprechen. Mit Russland ist kein Rechtsstaat zu machen, offenbar.
Nein, in der Tat nicht. Und das ist ja das, was aus diesem Urteil spricht. Eine absolute Erklärung der Unabhängigkeit, der Unbeeinflussbarkeit auch von äußerem Protest. Dieses Urteil ist ja schon im Vorfeld als ausdrückliche Machtdemonstration von vielen, vielen Kulturschaffenden, aber übrigens auch von internationaler Seite hochgradig kritisiert worden. Und für mein Verständnis bettet es sich ein als Ausdruck der Tatsache, dass sich viele Staaten, und da steht Russland ja keineswegs allein, sich an Kodifikation rechtsstaatlicher Art weder im Inneren noch im Äußeren halten. Und das ist ein dramatischer Befund.
Kodifikation ist ein schönes Wort. Für einen anderen Geburtstag heute, vor dieser Kulisse kann man das nämlich auch betrachten. Ein großer Geburtstag eigentlich, der Beginn der Idee, dass Recht und Gerechtigkeit eben nicht abhängig sein soll von einzelnen Staaten und auch, dass die untereinander so etwas wie ein Regelwerk haben, das ja universell gilt. Heute vor 75 Jahren wurde die Charta der Vereinten Nationen unterzeichnet in San Francisco, damals 50 Staaten. Sie haben das schon anfangs angedeutet, das ist eine Idee, die schon mal stärker gestrahlt hat als heute.
Ja, das ist das eigentliche Drama unserer Gegenwart. Also dieser Geburtstag ist einer, den man in anderem Maße feiern müsste, ganz anders begehen müsste. Aber wir merken an der fast stillschweigenden, fast verdrängenden Betrachtung dieses Datums, dass das, was als die große Lehre der beiden großen Weltkriege ja begriffen wurde, der Tatsache, dass sich Staaten als Freunde und Feinde begegneten, also vor allem nicht so etwas bestand wie ein universalistisches Gemeingut, gescheitert nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Völkerbund, dann als Konsequenz nach dem Zweiten Weltkrieg, als Vereinte Nationen begründet, das droht heute wieder in Auflösung überzugehen. Deswegen ist die Parallele zu Srebrenikow nicht weit. Die Tatsache, dass Russland, ob Türkei, andere Staaten, die Chinesen, aber leider auch die Vereinigten Staaten unter Donald Trump, mittlerweile eine ganz andere Vorstellung von Weltgemeinschaft haben, nämlich nur noch Welt, aber nicht Gemeinschaft. Also so etwas beginnt wie nicht mehr Universum, sondern Pluriversum mit dem harten Begriff von Carl Schmitt, dem Denker des rechtsradikalen Freund-Feind-Denkens. Hier werden Staaten nur noch als Feinde quasi in Stellung gebracht, die sich auf ihrem Terrain behaupten. Und das ist natürlich das Ende der Idee einer Weltgemeinschaft. Und das ist dann schon dramatisch.
Ja, allerdings, und das schallt dann ja auch aus diesen Ländern entgegen, einer Idee, von der dann eben diese Kritiker aus Russland, aus China anderswo sagen, das ist eure westliche Idee, eure Vorstellung und ihr habt sie für universell erklärt.
Ja, das Verrückte ist ja nur, man muss diese Staaten natürlich daran erinnern, dass nach dem Zweiten Weltkrieg alle der Meinung waren, dass man es gemeinsam begründet. Ja. Und das ist ja das Drama. Es ist in der Tat immer, jedenfalls später, dann der Vorwurf einhergegangen, es hat sich der Westen zum Fürsprecher der Idee gemacht. Man muss leider allerdings auch sagen, dass natürlich wir eine große Geschichte tatsächlich des Missbrauchs der Idee haben. Also gerade leider nach 1989, das war ja das große Datum, 1989, das Ende der Bipolarität, auch das Ende des Ostblocks, des Kommunismus. Dieser Moment, dieses historische Momentum ist ja spätestens im Zuge der großen Kriege nach 9/11, die völkerrechtswidrig waren, die aber letztlich verbrämt wurden als Menschenrechtskriege. Damit ist natürlich ein ungeheures Schindluder mit dieser Idee getrieben worden, aber jetzt darf man natürlich trotzdem nicht in Vergessenheit geraten lassen. Diese große Idee wurde damals nach 1945 von allen Staaten anerkannt aus der Erfahrung dieser Weltzerstörung. Und heute haben wir den Eindruck, dass doch wieder in fast leichtfertiger Weise Verfeindungen greifen. Übrigens gerade auch im Zeichen von Corona, wenn wir an die Betitelungen dieses Virus, denken wir an den China-Virus von Donald Trump, aber auch seitens des Irans dann wieder gegen die USA gerichtet, dass wir wieder es mit Verfeindungen zu tun haben, die das wieder explosiv machen.
Und das an einem Tag, der eigentlich einfach nur ein schöner Geburtstag sein sollte.
So sollte es sein.
Am 75. Ja. Jahrestag der Unterzeichnung der Charta der Vereinten Nationen. Albrecht von Lucke war mein Gast in dieser Stunde im Deutschlandfunk Kultur, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
Vielen Dank, Herr Frenz, das war mir eine Freude.
Und eine kleine Anmerkung noch, sozusagen in eigener Sache. Gestern war ich hier mit dem früheren Kulturstaatsminister Michael Naumann im Gespräch. Wir sprachen unter anderem über Horst Seehofer, den Rückzug des Innenministers vom Plan, wegen einer Taz-Kolumne zur Polizeianzeige zu erstatten, ausgelöst durch die Kolumne von Hengame Yagobi-Farah. Herr Naumann nannte den Namen nicht, sondern sprach von einem ziemlich schwer auszusprechenden Namen. Herr Naumann ist frei, das so zu formulieren. Allerdings hätte ich darauf reagieren müssen als Moderator des Deutschlandfunk Kultur. Ich gebe es zu, mir fehlte die Schlagfertigkeit in dem Moment, aber die dürfen Sie natürlich zu Recht erwarten von einem Radiomoderator. Ich habe da meinen Job nicht ganz so gut gemacht, wie ich das gerne gemacht hätte. Das hier für Sie gibt eine kleine Debatte auf Twitter auch dazu, da steige ich gleich mal ein, @dlfkultur. Wenn Sie aber lieber analog dabei bleiben wollen, hier gibt es gleich den Länderreport.